Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute geht es auch um eine ganz besondere Art von Benzin, E-Fuels. Dazu haben wir Gäste aus der Branche eingeladen, die uns spannende Insights geben und von denen wir so einiges gelernt haben. Eins vorab, E-Fuels sind ein hitzig diskutiertes Element mit Blick auf die Mobilitätswende. Falls du dich für eine allgemeine Übersicht der verschiedenen Bereiche und Optionen interessierst, empfehlen wir dir auch die Folgen 65 und 66, in der wir mit einem Experten für das Thema Mobilität gesprochen haben. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, 2-3 Sekunden gewartet, so wie der Michel sich das immer von mir wünscht, und dann geht's aber auch schon voll rein in die Materie. Wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Podcast für euch, so viel kann ich vorab schon mal erzählen, weil ich inhaltlich natürlich gut vorbereitet weiß, was kommt. Heute wieder mit Gästen, gleich der Plural. Es wird also sehr spannend, aber bevor wir die begrüßen, das Hallo an meinen Co-Host. Hi Michel, schön dich direkt schon wiederzusehen. Wie geht's dir?
Mensch, Jan, mir geht's sogar hervorragend. Und ich sehe, du bist auf jeden Fall redselig gut gelaunt, hast die Ostertage gut überstanden und auch zur Vorbereitung genutzt, wie du uns ja gerade verraten hast. Und da wir ja zwei Gäste haben, die beide aus der Industrie kommen, eigentlich jetzt so einen Arbeitsauftrag haben, und ich aber weiß, einer von denen hat sogar Urlaub heute und nimmt sich die Zeit während seines Urlaubs, um hier, ich sag mal, Licht ins Dunkle zu bringen, würde ich auch vorschlagen, wir steigen direkt ein ins Thema. Und wir haben jetzt erwähnt, zwei Gäste groß drumherum geredet, aber ihr wisst noch gar nicht, worum es geht. Und vor allen Dingen die spannende Geschichte ist, wie wir drauf gekommen sind.
Und ja, Michel, ja, wie du drauf gekommen bist, weil wie so oft hast du uns diese Gästeliste beschert, den Stammtisch hier bereichert, und ich weiß, das war jetzt schon längerer Vorlauf, wir haben das ganz, ganz lange auch geplant, weil mit 4 Leuten einen Termin zu finden, ist immer auch erstmal eine Herausforderung, und in diesem ganzen Tohuwabohu habe ich total verpasst, mal zu fragen, wie kam es eigentlich zu dem Kontakt, wie ist es entstanden? Feuerfrei für die Anekdote dazu.
Ganz genau. Also verpasst hat sie Jan natürlich nicht. Er hat es einfach nur vergessen, weil ich es ihm natürlich erzählt hatte. Und wenn wir Gäste einladen, sprechen wir das natürlich auch ab. Das müssen wir an der Stelle korrekterweise dazu sagen. Aber es handelt sich natürlich passend zu unserem Motorradstammtisch um ein Motorradthema. Und wie ihr wisst, bekomme ich jede Menge E-Mails PR-seitigerweise. Und da hat eine meine besondere Aufmerksamkeit erregt. Und zwar war das aus dem BMW-Motorrad-Motorsport-Umfeld zum Start der World Superbike-Saison diesen Jahres. Und da habe ich doch tatsächlich gelesen, dass die Motorräder in der WSBK von BMW in dieser Saison 100% E-Fuel befeuert sind. Also quasi mit der neuen Kraftstoffgeneration ausrücken. Und das Spannende daran war, dass eben nicht nur der Kraftstoff neu ist, sondern auch ein, wie sagt man, Mineralölhersteller, Mineralölhändler, Mineralölkonzernname, beziehungsweise Konzern ist zu groß, habe ich schon gehört, da in dem Zusammenhang genannt wurde, der mir vorher völlig ungeläufig war. Und dann habe ich gedacht, Motorsport, BMW, E-Fuels, Kraftstoff, ein Thema, was wir sowieso noch nicht hatten hier in diesem Kontext, da frage ich doch mal an. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu unseren Gästen und habe
kurze Unterbrechung, Michel.
Schon wieder?
Was ist los? Ja, aber es hätte ja passender auch nicht sein können. Wir nehmen hier kurz nach Ostern auf, und noch vor Ostern gab es da ja, weil du angesprochen hast, BMW Motorrad Motorsport, echt krasse Nachrichten aus der World Superbike. Da hatten wir überhaupt nicht die Zeit, großartig drüber zu sprechen. Aber nachdem die Bayern irgendwie Ewigkeiten gebraucht haben, um sich in der World Superbike mal so ein bisschen zu finden, hat ja jetzt Toprak auch wirklich mal richtig, richtig abgeliefert. Ob die Gäste, mit denen wir gleich sprechen, der Grund dafür sind, das ist hier auch sicherlich die spannende Frage. Aber ich meine, vom Timing her hätten wir diesen Termin gar nicht besser wählen können, glaube ich, weil das ist mal Aufwind aus diesem Motorsportbereich, wie wir uns besser ihn nicht hätten vorstellen können. Das kurz als Intermezzo wollte ich noch mit reinbringen und jetzt weiter, Michael.
Absolut valider Punkt. Also ganz wichtig, dass du das angesprochen hast und du hast auch schon angedeutet, ne? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob unsere Gäste bzw. das Produkt, was mit ihnen im Zusammenhang steht, da wirklich einen positiven Effekt hatte oder das nur der Beleg ist, dass es auf jeden Fall nicht schlechter ist als normaler Kraftstoff. So, jetzt aber lange Anmoderation. Jetzt kommen wir zum Punkt und begrüßen bei uns am Motorradstammtisch zum einen Dirk Wullenweber von der Firma Nordöl, jenes Unternehmen, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Und dann haben wir noch mit am Stammtisch René Stahlschmidt, der auf Anraten von Dirk mit hier zu diesem Gespräch eingeladen wurde, denn er arbeitet für das Unternehmen, das tatsächlich dann, ich sag mal, die geheime Technik, die geheimen Ingredienzien zusammenmixt und dieses E-Fuel-Thema auf den Weg bringt. Und ich begrüße euch recht herzlich, sage hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Ja, hallo, vielen Dank, dass wir dabei sein können.
Hallo zusammen.
Das Erste, was ihr gehört habt, oder der Erste, war der Dirk. Das Hallo zusammen kam dann vom René, nur um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Ich gebe vielleicht das Wort aber zuerst nochmal an Dirk. Du hast jetzt die Einleitung von Michael so ein bisschen gehört. Hast du dem direkt was hinzuzufügen und vielleicht kannst du auch noch was zu deiner Person sagen und dem, was du im Alltag so machst und was dich an unseren Stammtisch hier geführt hat?
Ja, also erstmal habe ich mich riesig gefreut, die Anfrage von Michael zu bekommen. Vor allen Dingen, wie der Aufhänger schon war, dass das Ganze über das Announcement von BMW kam. Also wir arbeiten seit ungefähr einem Jahr mit BMW an diesem Projekt zusammen. Ähnlich wie es Michael ging, erging es auch BMW. Wer ist eigentlich Nordöl und wie kommen wir eigentlich da drauf und wie ist BMW auf uns gekommen? BMW ist eigentlich auf uns gekommen, weil wir mit Toyota schon aus dem Motorsport, aus dem 24-Stunden-Rennen erfolgreich waren. Zweimal am Nürburgring, dritten Platz beim 24-Stunden-Rennen. Und dann kam ein Freund von uns, mit dem wir einiges machen, auf mich zu und hat gesagt, Dirk, kannst du dir auch vorstellen, vom Motorsport Auto zum Motorsport Motorrad zu wechseln? Ich habe da einen, der beim BMW arbeitet, der könnte sich dafür interessieren. Vorstellen kann ich mir erstmal alles. Und von daher haben wir den Termin tatsächlich in München gemacht. Und das war fast genau vor einem Jahr. Ich glaube, im Februar letzten Jahres haben wir uns getroffen. Und im Ende März letzten Jahres haben wir dann den Handschlag gemacht, komm, wir arbeiten zusammen und entwickeln einen Kraftstoff. Und das ist für BMW auch das allererste Mal mit so einem kleinen Unternehmen, wie wir es sind, zusammenzuarbeiten. Und das ging wirklich einfach nur, weil wir einen guten Vorsprecher hatten, die Ergebnisse bei Toyota schon gefüllt hatten. Und genauso wie Michael es ging, ging es jeden Einzelnen nachher, der im Projekt dazugearbeitet. Das heißt, wir haben mit Thomas von Westberg jemanden bei BMW Motorsport, der noch nie von uns gehört hat, hat gesagt, oh, Jungs, was stellt ihr mir da für ein Unternehmen zur Verfügung? Ich kenne die gar nicht. Und mit denen soll ich jetzt zusammenarbeiten. Und der Uwe Geier, der das Ganze inszeniert hat bei BMW Motorsport, der hat gesagt, komm, Thomas, das sind die können was. Die haben es schon mal bewiesen. Und Thomas, ja, na gut. Und wie die Bayern natürlich sind, Jan, das weißt du ja viel mehr, besser als ich in München, sind sehr zurückhaltend, das mit der Freude und ist auch immer sehr, sehr überschaubar. Und wir haben tatsächlich dann mit denen zusammengearbeitet, die ersten Tests gemacht, die waren gut, das aber noch auf 98 Oktan. Und sind dann irgendwann im August letzten Jahres gegangen, okay, unser Racing E-Fuels, womit wir gemeinsam mit René übrigens den entwickelt haben, wo wir am Nürburgring gestartet sind, der ist super, ist schon gut mit, also 98 DIN Norm 226, der ist schon gut, aber für Motorrad brauchen wir 102. Kannst du dir auch 102 vorstellen? Kannst du dir meine Antwort sicher vorstellen? Ich kann mir alles vorstellen. Ging natürlich weiter und dann war es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir machen weiter in dem Projekt und wo wir auch mit René einen super Partner haben, mit der CRC in dem Forschungsprojekt Degatrans, haben wir gesagt, so, wir trauen uns das zu, wirklich ein Gemisch zu machen für BMW, speziell für Motorräder auf 102 Oktan und zwar besser zu sein als andere. Und dann habe ich gesagt, René, kannst du dir das vorstellen, dass wir das hinkriegen? Und ähnlich war der Anruf vor 4 Jahren, 2020 war das, René, ne? wo ich bei dir, glaube ich, angerufen habe, René, kannst du dir vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten? Und somit fing dann halt alles an. Und, was war das? Tatsächlich, ich glaube, im Ende Oktober hat sich BMW mit dem ersten Evo, wir haben insgesamt 6 Evos gebraucht, mit dem ersten Evo dann entschieden, komplett auf uns zu setzen und dementsprechend auch uns zu vertrauen. Und wir haben den fertigen Evo zur Zulassung am 28.12. letzten Jahres zur Zulassung geschickt.
Ganz, ganz viel ist hier jetzt schon drin. Vielleicht aber eins ganz kurz vorab. Was ist Evo? Um das einmal kurz direkt zu klären, meint das die Evolutionsstufe oder was ist da?
Ja.
Boah, genau, lag ich direkt im richtigen. Ich hätte jetzt schon auch wieder 3 Millionen Fragen, muss eine Sache, glaube ich, nochmal klarstellen. Nordöl heißt ja nicht nur Nordöl, weil es aus dem Norden kommt, sondern, oder weil es irgendwie so nett klingt, sondern ihr kommt tatsächlich, glaube ich, aus Hamburg. Du selbst, Dirk, sitzt, glaube ich, in Lübeck.
Nee, ich sitze in Hamburg tatsächlich.
Auch in Hamburg, meiner alten Heimatstadt, meinem Geburtsort, um ehrlich zu sein. Deswegen musste ich gerade auch ein bisschen lachen, als du sagtest, naja, die in Bayern können sich ja nicht so richtig freuen oder sind da eher reserviert, sagen wir es so. Das ist ja eigentlich was man der nordischen Mentalität auch oft zuschreibt. Find's aber sehr, sehr spannend und wahnsinnig toll schon mal zu hören, weil man ja doch immer denkt, okay, gerade so ein Großkonzern wie BMW, wahrscheinlich auf die alteingesessenen Aral und wie sie irgendwie immer heißen, solche Kraftstoffhersteller, wie ich sie jetzt irgendwie kenne als Laie. Wir werden da gleich nochmal en detail drauf eingehen, aber du hast jetzt den René mehrfach schon erwähnt und jetzt ist es natürlich dann auch an der Zeit, ihn mal zu Wort kommen zu lassen und zu hören, was er denn da jetzt für ein Einfluss in diesem ganzen Thema hatte und welche Rolle er da spielt. René, shows is yours. Lass uns wissen, was du damit zu tun hast.
Ja, erzähle ich sehr gern. So viel ist es gar nicht, weil die ganze Arbeit hat im Prinzip Doc gemacht. Ich arbeite für ein Unternehmen, CAC Engineering. Das Unternehmen hat eben jene Technologie entwickelt, mit der man dieses E-Fuel herstellen kann. Und wir haben da eine sehr große Demoanlage auch in Freiberg stehen, wo wirklich das Benzin auch tatsächlich physisch herkommt, wo Dirk das bezieht und dann veredelt, um auf seine 102 Oktan zu kommen. Also von daher, die Story ist bei uns gar nicht so spannend. Die ist natürlich spannend, wie das zu der Technologie kam und zu der Marktreife jetzt auch. Aber die tatsächlich für BMW die Arbeit, die hat ausschließlich Dirk gemacht.
Okay, jetzt haben wir tatsächlich das Wort Benzin schon das erste Mal gehört. Wir haben ja schon über Kraftstoff gesprochen und Oktan gehört und die verschiedenen Evolutionsstufen, die da jetzt nötig waren, um diesen Rennsprit für BMW zu fertigen. Wir sollten aber vielleicht grundsätzlich für die gesamte Geschichte und auch für alle Zuhörenden das Feld vielleicht mal von ganz vorne aufrollen, weil ihr seid jetzt mit diesem Projekt, ich sag mal, zukunftsorientiert. Die letzten, weiß nicht, 120, 130 Jahre hat sich aber quasi alles, was im Rohöl-, Kraftstoff-, Benzinbereich abgespielt hat, ja quasi auf Basis von fossilen Brennstoffen entwickelt und ja, war quasi der Treibstoff. Und da wollen wir ja auch so ein bisschen drauf eingehen und unter anderem ja mit, ich sag mal, Unwissenheit und Mythen so ein bisschen aufräumen. Und bevor wir eben zu den E-Fuels kommen, erstmal die Frage, wo kommt denn eigentlich dieses Gebräu, was wir uns in den Tank leeren, sei es jetzt Diesel oder sei es jetzt vielleicht auch Benzin, wo kommt denn das eigentlich her? Da haben wir dann auch schon die Grundlage für, ne, den E-Fuel als nächsten Schritt, wo da die Unterschiede liegen.
Ich glaube, wir schmeißen uns erstmal gegenseitig mal die Bälle zu, René. Ne? Also, genau. Einmal, glaube ich, ein kurzes Faktum. Ich muss dich korrigieren. 130 Jahre sind wir nicht nur fossil unterwegs. Der Diesel, ne, der ist der Fischer-Tropsch, schon im Zweiten Weltkrieg die synthetische Kraftstoffebene schon erfunden worden. Das ist kein neues Produkt. Das heißt, wir unterteilen ja einmal in Diesel, in E-Fuels und einmal in Benzin. Und der Dieselfahrt, den haben schon die guten Deutschen im Zweiten Weltkrieg dementsprechend begangen. Also von daher, das ist gar nicht so eine neue Technik. Es ist eine alte Technik, die halt immer weiterentwickelt worden ist. Teilweise halt auch, weil es fossil günstiger war, weil man dann brauchte man halt Strom, ist man den Weg, den einfachen Weg gegangen. Aber die Technik ist schon richtig, richtig alt. Und jetzt einmal den Sprung zum Benzin. Auch da ist es wirklich so, auch da wieder sind die Kollegen in CRC in Freiberg wieder einer derjenigen, der drei großen Player weltweit, auch wieder Deutsche, die mit einem Ingenieurskunst, was uns groß gemacht hat, wieder pumpen. Ja, also da muss man wirklich aufteilen. Und René, gerade das MTG-Verfahren, also Methanol, ist es bei dir diesmal die Basis, Da kann ganz, Michael, ganz ehrlich, auch wenn René das so ein bisschen runterspielt, das, was die CAC da geleistet hat, ist absolute deutsche Ingenieurskunst und ist, bin ich wirklich felsenfester der Meinung, dass das ein Teil der Energiewende sein wird und auch jetzt schon ist. René, kannst du zum MTG-Prozess da mehr zu sagen?
Bevor ich mehr dazu sage, beantworte ich erstmal die eigentliche Frage der Kollegen. Weil die Frage war, wo kommt es denn heute her, oder?
Ja, genau.
Ich meine, das, was wir heute an den Tankstellen auf der Nordöl, es gibt da Nordöl-Tankstellen im Norden. Wie viel habt ihr, Dirk?
Ja, wir haben jetzt 110, glaube ich, Tankstellen.
Also und neben diesen Nordöl-Tankstellen gibt es auch viele andere große, unbekannte und bekannte Tankstellen. Und die beziehen das aus den Raffinerien. Und die Raffinerien ganz standesgemäß produzieren die Kraftstoffe aus Rohöl. Ne, Rohöl, wo auch immer es herkommt. Früher ganz viel aus Russland, ganz viel aus anderen arabischen, nordafrikanischen Ländern. Und das wird in Deutschland, in unseren, wir haben 11 Raffinerien in Deutschland, wird dieses Rohöl umgewandelt bzw. destilliert in die verschiedenen Kohlenwasserstofffraktionen, die dann entweder einen Benzin ergeben, einen Diesel ergeben, einen Heizöl ergeben oder auch schwerere Produkte ergeben. So, das ist das, wo es ja heute herkommt und wovon wir ja weg wollen. Wir wollen ja weg von dem Fossilen. Und wie es der Dirk auch schon gesagt hat, Fischer-Tropsch ist sehr alt, ist sogar noch älter als der Zweite Weltkrieg. Mitte der 20er sind schon synthetische Kraftstoffe entwickelt worden. Die Herren Fischer und Tropsch am Kaiser-Wilhelm-Institut haben damals vor fast 100 Jahren damit begonnen. Es gab auch in den Kriegsjahren und in den Nachkriegsjahren auch sogenanntes Leuna-Benzin zum Beispiel. Ne? Also auch synthetisches Benzin gibt es auch schon seit vielen Jahrzehnten. Aber die haben trotzdem alle irgendwo einen fossilen Ansatz mit drin. Und wenn wir heute über die Nicht-Fossilen sprechen wollen, ne, oder wo wir zukünftig hin wollen, da sind das eben die E-Fuels und wo das E für erneuerbar oder elektrisch steht. Und das ist der Weg, wo wir alle gemeinsam hin wollen. Kein fossiles CO2 mehr aus den Auspuffpüffen, sagt man das? Auspüffen unserer Motorräder und Autos rausschieben. Sondern das CO2, es kommt dann trotzdem CO2 natürlich hinten raus, ne, wenn wir bei den Verbrennungsmotoren bleiben. Aber es ist eben kein fossiles mehr, sondern es ist ein CO2, was vorher an die Prozesskette eingebunden wurde. Und das ist der Charme, der Reiz an der ganzen E-Fuels-Thematik, wo wir jetzt noch viel uns über die Vorteile ja austauschen können, weil wir damit eben richtig nachhaltig sein können. Wir können sowohl die bestehenden Motoren weiterverwenden, wir können die bestehende Infrastruktur weiterverwenden. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen nur neuen Kraftstoff finden. Und das ist das Tolle, wo es einige Technologien gibt, nicht nur die von unserem Unternehmen CAC Engineering entwickelte Technologie, sondern auch noch weitere auf der Welt.
Also jetzt schon mal danke euch beiden für diesen großen und groben Abriss. Du hast gerade, René, auch die grundsätzlichen Unterschiede nochmal dargestellt, Schweröl, Benzin, Diesel und so weiter. Wenn wir jetzt hier gerade mal in der Grundtheorie sind, lass uns vielleicht darauf nochmal zwei Worte verwenden. Was ist denn eigentlich jetzt im normalen Straßenverkehr ja am geläufigsten der grobe Unterschied zwischen Diesel und Benzin, bevor wir dann später nochmal auf das E-Fuel konkreter reingehen?
Also tatsächlich gibt es einen Unterschied. Ne? Also das Diesel ist etwas schwerer, wenn man in der Sprache bleiben will. Und das hängt damit zusammen, jegliche Kraftstoffe, die aus dem Rohöl destilliert werden, ist kein Einstoffgemisch, ne? Oder kein homogenes, also nicht nur ein Wassermolekül, sondern es ist eine ganz bunte und sehr breite Palette an verschiedenen Kohlenwasserstoffmolekülen. Ne? Kohlenwasserstoff, also Kohlenstoffatom und Wasserstoffatom, was da drin stecken muss. Und da gibt es verschiedene lange Ketten, da gibt es Ringe, da gibt es ganz verschieden strukturiert angeordnete Moleküle. Die Benzinfraktionen, die sind von ihrer Kohlenstoffkettenlänge, so nennt man das, wie viele Kohlenstoffatome stecken quasi in den Molekülen drin, sind die etwas kürzer. Deswegen verbrennen die leichter zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt nicht selbstzündendes Gemisch, sondern die lassen sich auch leichter entzünden. Und bei dem Diesel sind
die
Ketten etwas länger.
Das ist doch immer auch das Ding, dass du in den Diesel eine Zigarette reinschmeißen darfst, theoretisch, und es fängt nicht direkt Feuer. Ist jetzt kein Aufruf, Leute.
Da sind wir schon bei den Mythen. Ja, genau.
Aber ist es ein Mythos? Ist schon wahr, oder? Weil mir hat das irgendwie immer so ein Kraftfahrer mal erzählt und ich stand trotzdem mal skeptisch ein bisschen daneben dran. Dachte mir so, will es trotzdem nicht machen. Aber er meinte immer, die Kippe würde ausgehen.
Also ich kenne den Mythos auch, haben aber auch noch nicht ausprobiert.
Ich habe tatsächlich diesbezüglich auch schon gehört, dass das wohl bei dem einen und dem anderen geht, aber dass es auch gar nicht die Flüssigkeit selber ist, die durch die Zigarette entzündet wird, sondern die Dämpfe darüber. Das heißt, an einem gut belüfteten Ort mag das eventuell gehen, dass es dann ausgeht. Ich würde es aber auf keinen Fall und in keiner Situation irgendwie probieren.
Ja, ich auch nicht.
Wir haben es schon ausgetestet, passiert tatsächlich nichts. Weil wir haben es mal in den Tankstellen, wurde ja auch immer in den Tankstellen, wir haben ja Tankstellen, darfst du telefonieren, darfst du rauchen, wird ja auch alles damit gemacht und wir müssen mehrere Sachen machen. Und wenn du schnell genug reinschmeißt, passiert gar nichts.
Gut, da war schon aber ein kleines Wenn, deswegen bleiben wir dabei, Leute. Lasst es lieber, schmeißt einfach nichts Brennbares in Tankstellen irgendwo hin.
Gottes Willen, ist immer noch verboten. Ja. Lass das wohl sein.
Aber René, jetzt hatte ich dich unterbrochen, sorry. Ich hoffe, du kannst den Fahrer aufnehmen.
Ja, nein, das ist das Benzin, quasi die kürzeren Kohlenwasserstoffketten und Ringe. Und bei dem Diesel sind es eher langkettigere, schwerere Kohlenwasserstoffverbindungen. Und es ist ja auch nicht nur der Unterschied des Kraftstoffs, sondern auch die Motorenarten sind ja unterschiedlich. Ottomotor für Benzin, Dieselmotor für Diesel. Und dort sind ja auch dann Eigenschaften, die Motorentechnik ist eine andere, wie das Gemisch dann zur Zündung gebracht wird, ist eine andere. Ich bin kein Motorenexperte, ich bin auch kein Kraftstoffexperte, ne? Bin einfach nur ein Ingenieur. Aber das sind so die wesentlichen Unterschiede, wie man das, aus meiner Sicht vereinfacht umschreiben kann.
Okay, jetzt haben wir quasi die einfachen Eigenschaften des Benzins bzw. des Diesels beschrieben. Du hast auch schon den Begriff des Selbstzünders da mit in den Raum geworfen. Und jetzt machen wir so ein bisschen wieder diesen Bogen hin zum Motorrad und auch, ich sag mal, zum Hochleistungsbereich. Denn Dirk hat ja auch den Begriff Oktanzahlen schon mit eingeworfen und das ist ja auch was einem an der Tankstelle begegnet. Ne? Wir haben, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, 95 Oktan, 98 Oktan, es gibt 102, ich glaube bei dem einen oder anderen Hersteller gibt es sogar 110 Oktanigen Sprit. Und ich war jetzt vor kurzem in Italien und da bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren, da gab es genau zwei Sorten. Da gab es einmal Benzin und es gab Diesel. Und da hat sich für mich wieder die Frage gestellt, wieso gibt es bei uns in den deutschen Tankstellen diese verschiedenen Varianten? Und was bringt das? Also wo liegt der Mehrwert und was nutze ich vielleicht auch? Was ist sinnvoll für mich und was eher Marketing, will ich jetzt mal ganz lapidar sagen.
Ja, was ist Marketing? Das darf ich dir jetzt eigentlich zu viel sagen. Also sagen wir mal so, deine Erfahrung, die du dahin hast, gilt natürlich auch für andere Länder. Ja, also USA zum Beispiel fährst du ja auch dein Diesel oder dein Benzin. Und gut, die haben nochmal das einfache Benzin, das ein bisschen bessere Benzin. Aber als Beispiel, wenn wir bei Motorrädern bleiben, eine Harley fährt mit 93 Oktan. Ja, also die ist halt so gut, kannst du halt fast alles reinmachen, das ist okay. Viele sagen halt, umso höher der Oktan ist, umso besser verbrennt, umso mehr Leistung habe ich. Ja, du hast nachher eine bessere Leistung, gerade bei den Motoren mit höherer Drehzahl. Wenn wir natürlich BMW, Ducati, Yamaha, Kawasaki, da sind natürlich die hohen Drehzahlen mit einer guten Verbrennung wichtig. Darauf wird nachher natürlich geachtet. Dann ist gerade bei den Großen, dass die Verbrennung sauber sein muss. Gerade bei den synthetischen Kraftstoffen ist es wichtig, wie viel ist da noch an fossilen Bereich drin. René hat da von den Schweröl gesprochen. Das könnt ihr euch wirklich vorstellen. Also am besten ist das immer wirklich zu erzählen, wenn man mit dem Dieselprodukt anfängt. Wenn du nachher ein GTL hast, da ist es rein mit aus Gas gemacht oder bei HVO aus Vegetable, also aus nachwachsenden Rohstoffen. Das sind Gase nachher, die sind komplett rein. Da ist nichts mehr von dem Schweröl drin. Das heißt, das fehlt natürlich alles. Und bei dem MTG, das ist das, was René auch nennt, das ist Methanol. Ja, also das ist wirklich ein Gas. Es verbrennt viel, viel besser. Und das gibt nachher auch die bessere Leistung. Aber brauchen, sagen wir mal, wenn wir mit BMW und mit Kawasaki, die können alle mit 95 Oktan fahren. Das sind Motorräder, die sind so gut, kannst du jedes Produkt eigentlich verwenden.
Was heißt denn dann besser verbrennen, weil du das gerade angesprochen hast? Also jetzt nochmal so völlig aus Laienperspektive. Bedeutet besser verbrennen, in der Verbrennung im Zylinder entsteht mehr Energie oder bedeutet es wirklich rein, es kommen weniger Abgase raus oder Reststoffe oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also bei uns ist zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich darum geht, wenn es um die Verkoksung geht. Das heißt, wenn wir die Zylinderköpfe, vier Zylinder ein Motor, den wir als Beispiel, wenn du den hast und in die Verbrennung gehst, dann siehst du nachher, wenn du die ganzen aufmachst, wie stark ist die Verkoksung nachher im Zylinder aus. Das ist nachher wichtig. Umso reiner der Stoff ist, umso weniger Verkoksung ist drin.
Verkoksungen und, sind Ablagerungen oder wie?
Ablagerungen, genau, sind so richtig schwarz nachher rund um den Rand herum, da siehst du das nachher. Ist. Wir erzählen mal, wenn wir das haben, an dem einfachsten Projekt, weil Benzin ist ein wenig komplexer als Diesel. René, bitte korrigiere mich, wenn ich da mal das Falsche sage, aber bei uns ist halt gerade der Dieselbereich viel, viel einfacher zu erklären. Wir haben das mal mit den Heizungen veranschaulicht. In der Heizung, wenn du eine Ölheizung hast, wo du klassisch Öl hast, hast du ja einen Verbrenner, eine Leuchtdiode. Ganz klassisch, wenn du eine Ölheizung zu Hause hast. Und die hat dann eine gelbe Flamme vom Öl. So, und dann kannst du da wirklich reingucken, du siehst, du machst halt den kleinen Nupsel da auf, guckst rein, siehst die gelbe Flamme. Und die entsprechende Messstation in der Verbrennungskapsel misst halt diese gelbe Flamme, reguliert daran. Wenn du jetzt ein synthetisches Produkt nimmst, wie HV oder GTL, was halt komplett rein ist, weil es halt dementsprechend die ganzen fossilen Anteile nicht mehr beinhaltet, dann ist diese Flamme nicht mehr gelb, diese Flamme ist weiß. Die ist komplett weiß. Das heißt, die ist so rein, dass der Verbrennungsmittel teilweise die Diode nicht mehr erkennt und du musst eine andere Diode, nachher einen anderen Schüler einsetzen. So hell ist diese Flamme und ist wirklich rein. Und bei Dieselmotoren ist dann nachher sogar so stark, dass du das klassische Tackern, dieses Dieseltackern nachher auch minimierst und bis zu 7 Dezibel nachher leiser fährst. So, das ist natürlich der Vorteil bei der Fischer-Tropsch. Da sind wir schon seit über 100 Jahren an diesem Produkt dran, das zu verbessern. Ethanol und Diesel sind das natürlich genau die Herausforderungen, die wir haben. Wir sind mit dem Produkt, was René da entwickelt hat mit CRC, jetzt so weit, dass wir bei 95 Oktan zu 99% CO2-neutral sind. Und das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer. Das heißt, wir könnten theoretisch mit der Technologie von CRC alle unsere Fahrzeuge im Straßenverkehr, inklusive der Motorräder, eigentlich CO2-neutral betreiben.
Jetzt, um das so ein bisschen zu so konkretisieren, ne? Du hast dieses HVO angesprochen, was quasi die, wie soll ich sagen, die pflanzenbasierte Kraftstoffvariante ist und du hast das GTL angesprochen. Da sind wir, glaube ich, wenn ich das richtig umreiße, noch nicht genau drauf eingegangen, was sich hinter dieser Abkürzung tatsächlich verbirgt. Was habe ich denn da, wie muss ich mir das denn als in der Zusammensetzung oder im Ursprung vorstellen?
Ja, also jetzt natürlich hat das nichts mit Motoren eigentlich zu tun. Jetzt haben wir schon so ein bisschen generell im Thema E-Fuels oder Renewable Fuels entsprechend machen, weil ich glaube, ich kenne kein Motorrad, das mit Diesel fährt, aber nichtsdestotrotz antworte ich überhaupt deine Frage. Beides sind Produkte, die Diesel-Ersatzkraftstoffe sind. Also Diesel ist ja der Motor und dementsprechend können beide Produkte sind aus der XTL-Familie. Und GTL heißt Gas-to-Liquid und HVO ist alten Hydro-Vegetable Oil. Ne? Dementsprechend ist das ein Renewable Diesel. Und Hydro-Treated Vegetable Oil kann halt ein hydriertes Pflanzenöl sein. Also viele sagen auch, es kann auch Frittenfett sein, es kann Abfall sein, es kann halt alles Mögliche sein. Da gibt es tolle Errungenschaften, wo du halt alles HVO draus machen kannst. Und dieses Produkt ist halt dafür da, das Ganze zu defossilisieren.
Okay.
Bei GTL sind wir aktuell noch dabei. Hier gibt es zwei große Anlagen, die halt komplett alles eigentlich lösen könnten. Das ist einmal Sasol in Südafrika, die in GTL herstellen. Die haben aber, da geht es immer um den Kohlenstoff-Feed. Das geht, also in der Regel reden wir nur über den Kohlenstoffanteil. Ne? Das heißt, wir wollen Kohlenstoff dementsprechend alles, was fossil ist oder alles unter der Erde, wollen wir da lassen, wo es ist. So, und darum geht es halt, wie kriegen wir den Kohlenstoff, den wir brauchen zur Verbrennung, wie kriegen wir den halt so gut wie möglich ersetzt. Sasol, die ein GTL machen, also ein Gas-to-Liquid, was halt komplett durchsichtig ist, was Paraffin ist, haben sie Kohle als Kohlenstofflieferanten und die Shell, die es in Katar macht, haben den Kohlenstofflieferanten aus Erdgas.
Okay, damit haben wir dieses GTL-Fragezeichen sozusagen aufgelöst und du hast es gerade schon angedeutet, ne? Wir sind ja jetzt in der Dieselfraktion. Es gab oder gibt tatsächlich alte Motorräder. Royal Enfield lief früher mit Dieselmotor. Also auch da gibt es eine Parallele dazu. Aber wichtig ist natürlich für uns der eigentliche Benzinanteil, ne? 95 Oktan, du hast es vorhin angesprochen, das ist das, was man im Motorradbereich so fährt. Und bevor wir jetzt final auf René zu sprechen kommen und eben das erneuerbare Thema quasi aufgreifen, gibt es da ja in dem Zusammenhang, gerade wenn wir diese 95 Oktan-Geschichte nehmen, noch dieses große, den großen Endkundenstreitpunkt mit dem Ethanolanteil. Das ist nämlich tatsächlich auch was, was uns von unseren Zuhörenden zugeschickt wurde. Und Michael, Jan möchte es auch wissen und erhebt den Zeigefinger.
Nee, ja. Ja, ich habe zuerst einmal noch mal kurz die Rückfrage zum Oktan, weil das möchte ich abschließend dann doch noch mal klären. Weil was ich ja so rausgehört habe, Dirk hat es ja gesagt, in den USA fahren die Harleys mit irgendwie einem Oktananteil von 93. Ich habe jetzt verstanden, umso höher der Oktanwert, desto sauberer, in Anführungszeichen, jetzt mal auf Laiendeutsch, der Verbrennungsgrad. Ich habe rausgehört, dass gerade Motorräder, die hohe Drehzahlen fahren, da einen höheren Oktananteil auch brauchen. Und das ist jetzt so ein bisschen abschließend natürlich auch das Thema an die Leute da draußen oder für die Leute da draußen. Bedeutet das also, wenn ich wirklich auch ein leistungsstarkes Motorrad habe, profitiere ich eben eher von einem hohen Oktanwert, als wenn ich ein Motorrad habe, das ich vielleicht auch per se im niedrigen Drehzahlbereich fahre? Ist das auch so eine Faustregel vielleicht, also wenn wir an die GS denken?
Ja, es ist klopffester, ne? Man redet von klopffester, ne? Das heißt, ne, mehr, man sagt, klar, es ist immer so, Versprechen 102 Oktan, mehr Leistung, aber eigentlich ist der Motor, soll effizienter laufen, weil er klopffester ist. Darum geht es.
Okay. Das ist halt, und jetzt müssen wir noch hinterher schicken, weil wir ja ganz viele Zuhörende haben, die auch mit dem Klopffest vielleicht nichts anfangen können. Was bedeutet es, wenn ein Motor klopft? Also was passiert da quasi in diesem Verbrennungsprozess?
Ich hatte das im Studium in Freiberg, hatten wir da auch einen Prüfmotor stehen, wo man tatsächlich die Klopffestigkeit messen kann und wird gemessen auch heute noch. Und Klopfen ist ja quasi, wenn man den Kurb, je nachdem, wo der Kolben gerade steht, wo dann das Gemisch zündet. Und je früher oder später das Gemisch zündet, desto eher oder später kommt es zum Klopfen. Also es gibt diesen optimalen Punkt, genau am Wendepunkt quasi des Kreislaufprozesses. Wenn dort das Gemisch zündet, dann ist es quasi auf dem Punkt und es kommt nicht zu diesem Klopfen. Ne, also das Klopfen ist tatsächlich etwas früher Hörbares gewesen. Heutzutage spielt das tatsächlich auch kaum noch eine Rolle irgendwo, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Aber so ist die Theorie. Also wirklich der Zündpunkt in der allerletzten Millisekunde am oberen Scheitelweg des Kolbens, der da.
Okay, also und wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das Klopfen dann in dem Moment eine verfrühte oder also eher verfrühte Zündung sozusagen? Also bevor es eigentlich am obersten Punkt ankommt. Und
die Zündwilligkeit, ja. Ne, also denkt, ne, es geht immer um die Zündwilligkeit des Kraftstoffes, ne, also darum, ne, das ist halt wichtig.
Okay,
ne?
Aber abschließend, also ist es so, dass ich mir, wenn ich mein Motorrad fröhlich weiter mit Oktan 95 in Deutschlands an Deutschlands Tankstellen den Tank vollhaue, dass ich deswegen mein Motorrad nicht kaputt mache, ist das korrekt?
Das ist korrekt, genau.
Das ist korrekt. Schafft vielleicht Beruhigung da draußen. Und jetzt, Michael, wolltest du doch deine Streitfrage dann quasi anbringen, möchte ich dich jetzt auch zu Wort kommen lassen.
Genau, das ist nämlich die Frage, die sich da direkt anschließt. Mache ich es denn auch mit 95 Oktan Benzin mit 10% Ethanolanteil nicht kaputt? Also ich gehe natürlich davon aus, ich habe auch kein Problem damit, E10 zu tanken, aber das ist ja so dieses, also auch nicht nur im Motorrad, sondern auch im Autobereich, dieser Mythos, nee, mach ich nicht rein, da habe ich Wasser im Benzin und oder beziehungsweise Wasser im Tank und auch eine Frage, die uns eben in dem Zusammenhang erreicht hat, ne, wie ist das denn, wenn ich jetzt E10 tanke und das Motorrad über den Winter stehen lasse, habe ich da vermehrt Feuchtigkeitsbildung oder Wasserbildung im Tank, wie verhält es sich denn damit? Das ist ja wahrscheinlich auch, also vielleicht spielt das in diesem E-Fuels-Bereich überhaupt noch eine Rolle. Wird dann sowas noch beigemischt oder ist das dann vielleicht auch damit komplett aufgelöst?
Also vielleicht an der Stelle mal kurz den Rückblick, wie kam es denn überhaupt zu der Einführung von E10? Ja, und das ist ja quasi, man wollte ja die Bio-Quote, den Bio-Anteil im Kraftstoff erhöhen und hat deswegen durch Zumischung von Bioethanol und spontan 10% Bio-Anteil im Sprit gehabt. Ich kann mich noch sehr gut auch an die Einführung erinnern. Damals war ich einfacher Konsument des Benzins an der Tankstelle und habe es auch nicht getankt aus Prinzip, weil man eben sich nicht sicher war. Natürlich bin ich jetzt kein Experte für die Langzeitstabilität und kein Motorenexperte. Und Dirk, will dir nicht zu nahe treten, bist es auch nicht aus meiner Sicht. Das eine hat auch mit dem anderen nicht wirklich so viel zu tun. Also ich kann sagen, ja, auch ein E-Fuel kann man später mit Ethanol blenden, mischen, wenn man das will, wenn man das braucht. Es ist durchaus an mancher Stelle sinnvoll, dazu kommen wir bestimmt noch. Mhm. Aber dass jetzt natürlich da Wasser im Tank entsteht, das kann ich nicht bestätigen. Fakt ist, Ethanol, ne, jetzt mal nochmal kurz in die Chemie, ist ja ein Alkohol. Da ist ein Sauerstoffatom im Molekül drin und wenn Sauerstoff und Wasserstoff in Nähe ist, dann kann es passieren, dass warum auch immer sich das Ethanol im Tank zersetzen möge, in seine Grundbestandteile, dass dann ein Wassermolekül entsteht. Aber mir ist da nichts bekannt.
Nein, also wir haben das primär, wenn wir das Ethanolproblem haben, also E10 ist eigentlich mehr bei älteren Fahrzeugen, alles immer, wenn es um Aluminium geht, ne, dann ist das, spielt das eine Rolle. Bei den modernen ist das eigentlich nicht mehr so. Also da musst du überhaupt keine Angst haben. Und auch, wir wurden ja auch immer gefragt, soll ich denn zum Einlagern höheres Oktaniges benutzen? Zum Einwintern von längerem Stehzeit, mhm, haben wir gesagt, ne, mach da 102 ein. Dann ist das gerade wegen dem Wasserziehen besser oder so. Wegen Rost im Tank und Benzinverleitung, Verstoffen, darum geht es ja. Ne? Also ich gehe mal davon, also ich fahre ja genauso Motorrad wie ihr. Dementsprechend habe ich mir auch immer 102 Oktan reingemischt, weil ich genau diese Angst hatte. Ne? von daher. Und hier geht es halt primär auch darum, die hochwertigen Oktan Spritsorten haben auch viele Additive, die das Gemisch einfach besser machen. Ein Ultimate oder ein Aral oder so wie unser 102 hat viele Additive und Komponenten, die das Produkt an sich besser machen. Und dadurch sagt man, okay, benutze dementsprechend ein hochoktaniges Produkt, weil da noch weitere Komponenten oder Additive drin sind, die dann genau dem entgegenwirken. Das hat dann nichts unbedingt mit dem Oktan zu tun, sondern mehr um die Komponenten und Additive, die dazu gehören.
Ich finde es so geil, Michel, das zeigt uns beiden Nasebohrern doch mal wieder auf, wo wir zu stehen. Ne? Wir können hier stundenlang, ich glaube es ist Folge 125 oder so, über Motorräder und so weiter reden, aber wenn es dann wirklich in die Materie eingeht und dann hier irgendwas mit der Ethanolverbindung und so weiter kommt, sitze ich einfach nur da und denke so, boah Jan, wie wenig Plan du eigentlich von manchen Themen hast, wieder der Ingenieur rauskommt. Das ist der Hammer, also dafür schon mal viel, viel Respekt. Jetzt möchte ich aber direkt einen Punkt aufnehmen, den du genannt hast, nämlich auch sowas wie Additive und so weiter. Vielleicht können wir da auch nochmal Licht ins Dunkle bringen. Was hat es denn damit auf sich, wenn man irgendwie auch hört, ja, tanke jetzt das und das Benzin, das reinigt sozusagen den Motor, dann ist mein, also man muss dazu wissen, alle, die das vielleicht noch nicht hier mitbekommen haben in diesem Podcast, mein Reinigungsverhalten grundsätzlich am Motor ist, am Motorrad ist eher, sagen wir mal, sehr gering ausgeprägt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendein Benzin, das ich reinschütte, meinen Motor von innerem reine, dann halte ich das für, wie soll man sagen, Gottesfürchtigkeit, wenn ich das jetzt wirklich so glaube. Aber ihr habt da deutlich mehr Plan von und habt schon Additive auch angesprochen. Was hat es mit diesen Inhaltsstoffen auf sich? Wie beeinflussen die den Motor und ist es, also welche sind sinnvoll und wichtig, zu welchem Einsatzzweck?
Gut, jetzt kann ich dir natürlich nicht sagen, welche wichtig sind. Da kommen wir wieder in unser Geheimnis rein. Also das, warum unser Kraftstoff, warum der Toprak gerade besser fährt mit unserem Kraftstoff als die anderen, ist genau das Geheimnis.
Okay, gerade. Dann wird's spannend, ja.
Gerade weil wir höchstwahrscheinlich so ein bisschen kann ich sagen, ich glaube, wir haben, als wir mit dem Racing 98 angefangen haben, das war unser erstes Produkt auf 98 Oktan Basis mit einigen Additiven, haben wir darauf geachtet, dass wir die Schmierfähigkeit wichtig ist. Also das ist eins der wichtigsten Punkte, die wir haben, die Schmierfähigkeit. Und die Oil Diffusion, also wie viel die Ölverbindung ist. Und bei den Mitkonkurrenten haben wir gerade das festgestellt, dass sie das Produkt, wenn sie an den E-Fuels sprechen und an den E-Fuels ähnlichen Produkt, das ist ja ein Problem mit dem Öl haben. Das heißt, da ist ein Ölwechsel schon nach 2000 Kilometern oder beim 24-Stunden-Rennen schon nach 8 Stunden oder 10 Stunden müssen die komplett Ölwechsel machen. Dafür sind Additive nachher da, dass das nicht passieren muss. Und das hatten wir beim 24-Stunden-Test Rennen, eins der wichtigsten Features, die wir getestet haben, auch auf dem Motorprüfstand. Muss, kann man 24 Stunden Hochleistung, also Dauerlauf, wirklich schon bringen? Und kann man das dementsprechend auch am Nürburgring, wo du halt am Limit gehst, auch machen, ohne dass du einen Ölwechsel machst? Das dauert Zeit einfach. Und dafür sind halt genau die Additive nachher zuständig, die halt genau dafür gewährleisten, dass halt die Schmierfähigkeit aufgerecht erhalten wird, dass wir das halt gewährleisten können. Dafür sind diese Additive natürlich wichtig. Klar, ein E10 ist eine Biokomponente, und Biokomponenten haben immer ein bisschen Probleme, dass sie nicht gerade beständig sind. Aber gerade zum Thema Nachhaltigkeit und ökologisch sind wieder die E10 für die Nachhaltigkeit wichtig oder die E5.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel? Über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kalimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Also. Du hast die Schmierfähigkeit angesprochen und dass das vielleicht so ein USP und so ein Unterscheidungsmerkmal von eurem Produkt ist und auch die Beständigkeit, die ja, wie jetzt gerade herauszuhören war, auch von den verschiedenen Bestandteilen abhängig ist. Und wir haben ja tatsächlich auch viele Rennfahrer und Rennfahrerinnen hier bei uns in der Zuhörerschaft. Und gerade in diesem Kontext, also ne, du hast es ja vorhin schon angedeutet, über den Winter 102 Oktan, spielt ja auch die Haltbarkeit von Sprit so eine Rolle. Also ich kenne das auch von mir, ne, wenn ich jetzt letztes Jahr im Sommer auf der Rennstrecke gewesen bin und habe mir da die Kanister voll gemacht und jetzt habe ich noch einen halben Kanister zu Hause stehen und jetzt ist das nächste Event aber erst ein Dreivierteljahr nach dem letzten Einsatz. Was mache ich denn mit dem Benzin? Leere ich da einfach 110 Oktan drauf und es ist dann genauso gut oder kippt da irgendwas um und flockt aus und wie muss man sich das denn vorstellen? Gibt es denn da irgendwas zu beachten oder vielleicht auch eine Faustregel? Wir hatten schon bei Reifen, sollen irgendwie kühl und dunkel gelagert werden. Ist das bei Sprit auch so? Also keine durchsichtigen Gefäße oder was gibt es denn, ich sag mal, bei der Handhabung und bei der Lagerung von normalem Benzin zu beachten?
René, willst du bestimmt sagen, sonst erzähle ich die ganze Zeit. Das ist, ich kann ja nur.
Also die Frage geht natürlich immer in beide Richtungen, ganz klar. So, oder? Also,
ja. Lass erstmal René und dann erzähle ich euch ein bisschen noch von uns, was wir da so schon alles für Erfahrungen gesammelt haben.
Also in der Tat bin ich kein Kraftstoffexperte. Was ich kenne, ne, und wie ich die Eigenschaften von Benzin und die verschiedenen Eigenschaften kenne, ist es natürlich so, auch dass mit den Additiven, da hat jeder Konzern sein, macht da sein Geheimnis drum. Da guckt, darf niemand reinschauen. Das ist so, auch wie ich es aus unserer Praxis heraus kenne. Was das Thema Lagerbeständigkeit anbelangt, da gibt es zum Beispiel eine Untersuchungsspalte in so einem Report von so einem Analysenzertifikat, das heißt Oxidationsstabilität. Ja, das ist ein Parameter, der zum Beispiel die Lagerbeständigkeit definiert. Hohe Oxidationsbeständigkeit oder niedrige Oxidationsbeständigkeit. Und da gibt es auch, ne, die höherwertigeren Benzine haben eher eine bessere Oxidationsbeständigkeit, die bleiben länger mit ihrer Eigenschaft konstant. Ne? Ansonsten passiert da in kurzen Zeiträumen, passiert da in der Veränderung des Kraftstoffs nicht viel. Aber natürlich ist es so, je länger auch diese Mischung an Kohlenwasserstoffen in dem Gefäß da irgendwo in der Ecke stehen, da verändert sich drin schon was. Es ist jetzt nicht so, dass da groß ausflockt jetzt erstmal von Haus aus. Es ist natürlich auch so, wenn man das jetzt UV-Strahlung aussetzen würde, würde da schneller was passieren, weil das sind dann schon solche Anregungen, wo dann tatsächlich auch in die Strukturen der Moleküle durch die UV-Strahlung eingegriffen wird. Also von daher, aus meiner Ingenieurssicht kann ich sagen, würde ich keine große Sorge haben, aber bin halt auch kein Hochleistungsmotorenexperte. Aber Dirk, du.
Also wir, auch da wiederum, ist das, was synthetisch ist, eindeutig besser als fossil. Auch hier wiederum gehen wir mal wieder vom Diesel, was wir als Benchmark nehmen, weil da die Entwicklung einfach schon weiter ist als beim Benzin. Beim synthetischen Diesel, also beim HV oder GTL, sprechen wir von einer, bei 99,9% kannst du das 5 Jahre liegen lassen. 5 Jahre ist völlig Wurst, passiert gar nichts. Wir haben mittlerweile Untersuchungen und Analysen getätigt, da kannst du 7 Jahre liegen lassen und nach 15 Jahren haben wir ungefähr 96% der Qualität noch. Also von daher, das sind so die Benchmarks, wo wir hinwollen. Ja, hinzu kommen, dass synthetische Kraftstoffe mittlerweile auch dementsprechende minus 25, 26, 27 Grad halt schaffen und auch, da ist nichts mehr mit Ausflocken. Packst du noch ein Additiv dazu, bist du bis 32 Grad nachher dabei. Das ist halt mittlerweile echt gut. Und da ist es halt wirklich so, da musst du dir echt keine Gedanken machen. Und wir haben als Beispiel, das kann man bei uns auch ganz gut sehen, auf der Seite Nordöl Showroom, da haben wir mal ein Aquarium vollgemacht mit synthetischem Kraftstoff, haben da den einfach direkt vors Fenster geballert, wo jeder reingucken kann. Und da scheint wirklich das ganze Jahr die Sonne drauf. Und da passiert nichts. Da passiert nichts. Ist nichts passiert. Dann haben wir jetzt, ich glaube, im 4. Jahr da stehen, da ist nichts passiert. Und das machen wir immer, um die Leuten das anschaulich zu machen. Und wenn du das mit Heizöl gefüllt hättest, als Beispiel, weil da fossil ist, lagert sich schön Schlacke ab. So richtig, das alles, was fossil ist, siehst du dann unten, wie sich das abbildet. So, na, und dann kann man immer sagen, das Zeug, dieser fossile Kram, dann wiederum den Leuten das zu erklären, das findest du nachher in deinem Motor wieder, wenn das unten sich absetzt. Und dann haben wir unseren synthetischen Kram, und dann sagen wir, guck mal, genau das Gleiche, siehst du nichts. Das heißt, alles das, was du da in der Schlacke sonst in deinem Motor hast, das fehlt dir bei synthetischen Kraftstoffen.
Das ist ja eine ganz hervorragende Überleitung. Nachdem wir jetzt da schon viel bei den fossilen Brennstoffen waren, können wir jetzt endlich den Schwenk auch machen. Du hast es schon sehr, sehr gut eingeleitet. Zu den sogenannten E-Fuels. Also, dass sich da weniger ablagert, dass du durchaus Vorteile hast, eben auch bei widrigen Wetterungsbedingungen oder auch im langen Alter, ist jetzt hiermit sozusagen schon genannt. Aber dennoch war der Weg dahin oder ist der Weg dorthin herausfordernd und schwer. Deswegen sitzt ihr eben auch zu zweit hier. Und du hast es gerade gesagt, auch für euer World Superbike Engagement, beziehungsweise ich habe rausgehört, auch Langstreckenrennen, egal ob jetzt mit Toyota, oder jetzt BMW Motorrad. Was waren denn da so die Hürden? Was sind so die Unterschiede dann auch in der Entwicklung? Was sind vielleicht die Vorbehalte? Und gab es denn irgendwie auch oder gibt es denn irgendwo auch Nachteile gegenüber den fossilen Verbrennungsbrennstoffen? Komisches Wort, falsches Wort. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ist die Frage jetzt eher an mich oder eher an René? Oder
wieder an uns da beide? Ich keine Ahnung von dem Thema habe, gebe ich sie also, einfach so in den Raum und hoffe, dass sie sich einer schnappt.
Ich wollte sagen, da ist wahrscheinlich René prädestiniert dafür, weil die Firma CRC Engineering ja für die Entwicklung tatsächlich für diesen Syntheseprozess zuständig ist. Und bevor René antwortet, kann er auch noch eine Anfrage quasi vorgelagert beantworten. Wofür steht denn eigentlich E-Fuels? Also was muss ich denn dann darunter verstehen? Weil das haben wir ja noch gar nicht geklärt. Also wo liegt die Ursprung des Namens, dass wir eben von einem E-Fuel sprechen und nicht von normalem Benzin?
Also super Themenschwenk dahingehend jetzt, wo es mir auch sehr viel Spaß macht, darüber zu berichten. Also E-Fuels selbst elektrisch oder erneuerbar, dafür steht das E. Ne? Und E-Fuels ist ein Überbegriff für alles, was Kraftstoffe, Treibstoffe sein können. Das können sowohl Benzin, Diesel, Heizöl, LPG, das ist quasi so ein Sammelbegriff, E-Fuel. Ne, das steht einfach dafür, dass ein Kraftstoff erneuerbar ist und nicht fossil. Und jetzt gibt es diese verschiedenen Technologien, die zu den verschiedenen Produkten kommen, wie zum Beispiel über HVO oder Fischer-Tropsch zu Diesel oder diese methanolbasierten Prozesse, MTG-Prozesse eher zum Benzin. Und das ist eben genau der Punkt, wo unsere Firma vor mittlerweile über 15 Jahren begonnen hat, in die Entwicklung einzusteigen. Und damals tatsächlich war es noch kein, der Auslöser dafür war kein E-Nachhaltigkeitsgedanke, sondern der war damals tatsächlich, dass unser Unternehmen baut ja Anlagen für die Chemieindustrie. Das Ganze seit 60 Jahren. Wir hatten gestern übrigens unseren 20-jährigen Geburtstag als CAC
selbst. Herzlichen Glückwunsch.
Und vor 15 Jahren hat einer unserer Kunden, dadurch, dass wir in Chemnitz sitzen, zu DDR-Zeiten schon aktiv waren, hatten wir sehr viel Kundschaft im russischsprachigen Raum. Und einer unserer Kunden damals hat Erdöl gefördert. Und bei der Erdölförderung entsteht ein Begleitgas, was in ganz vielen Regionen der Welt einfach nur abgefackelt wird. Und der wollte das gern verflüssigen. Und da kam der Gedanke zustande, dass man aus dem Erdölbegleitgas, über eine Umwandlungskette, verschiedene Prozessstufen, zum Benzin gegangen ist. Das war der Auslöser. Über 15 Jahre ist es her, dass wir an der Technischen Universität Freiberg, wo ich auch studiert habe und auch promoviert habe, auch das Bild hier hinter mir ist ein Förderturm der Anlage in Freiberg, Bergbau-Universität, und dort steht Europas größte Demo-Anlage tatsächlich auch für diese Technologie. Und damals haben wir die Anlage gebaut, noch unter dem Aspekt der gesamten Prozesskette, wirklich vom Erdgas beginnend zum Benzin, haben dann aber später entschieden, jetzt lass uns mal, die eigentliche Neuheit nach unserer Technologie ist diese Umwandlung von dem Methanol zum Benzin. Da gibt es auch andere Technologien auf der Welt von zwei großen Unternehmen, die da aktiv sind, und CAC ist da quasi eines davon. Und genau diese Technologiestufe ist jetzt die perfekte Basis bildet, um schnell in die Produktion auch von E-Fuels zu kommen, hin zum Benzin, ne? E-Fuel-Benzin der Stelle. Mhm. Weil unter dem, vielleicht auch nochmal interessant an der Stelle, wir haben ja in Deutschland ganz besonders überhaupt nicht die Ressourcen jetzt im Sinne erneuerbarer Energien, um hier flächendeckend unseren Kraftstoffbedarf komplett von der Stromerzeugung bis zum E-Fuel selbst zu erzeugen. Da ist zum einen der Strom viel zu teuer, da ist zum anderen der Strom auch viel zu rar und ist natürlich viel sinnvoller in der Industrie, in der Elektromobilität ist der Strom viel sinnvoller eingesetzt. Wenn ich jetzt diese E-Fuels produzieren will, dann habe ich den Vorteil an der methanolbasierten Route auch, dass ich an die Stellen gehen kann, in der Herstellung des ersten Zwischenprodukts Methanol, wo viel Sonne ist, wo viel Wind ist. Deswegen ist er auch, ihr habt es gehört, Porsche in Chile, ganz im Süden, wo viel Wind weht. Es gibt in Saudi-Arabien ganz große Projekte, wo der Vorteil der Sonneneinstrahlung, niedriger Strompreis aus Photovoltaik genutzt wird, wo ich eben dort sehr günstig Wasserstoff herstellen kann im ersten Schritt, den Wasserstoff dann verbinde mit einem CO2, wo auch immer ich es herhole. Ich kann es aus der Atmosphäre holen, ich kann es aus dem Industrieabgas abscheiden. Und wenn ich diese zwei Atome, Moleküle miteinander verbinde, dann kann ich ein Methanol herstellen. Und der Vorteil an Methanol und den methanolbasierten Routen ist, dass Methanol ist die nächste Stufe vom Alkohol, ne? Ethanol, Methanol oder Methanol, Ethanol. Methanol darf ich nicht trinken, Ethanol darf ich trinken.
Wichtige Informationen für alle, die zuhören.
Der Vorteil dabei ist, das kann ich hervorragend transportieren. Ich kann weder Strom über weite Strecken transportieren sinnvoll, ich kann Wasserstoff nur schwer über weite Strecken auch preiswert transportieren, und wenn ich das in ein Flüssigprodukt umwandle, dann habe ich den riesengroßen Vorteil, dass ich damit die erneuerbare Energie hervorragend transportieren kann. Und das ist jetzt der Vorteil genau dieser methanolbasierten Technologie, weil diese letzte Umwandlungsstufe vom Methanol zum Benzin, die kann ich auch hier in Deutschland machen. Da kann ich an die Raffinerien gehen, da kann ich andere Chemiestandorte mir aussuchen, wo ich diese letzte Umwandlungsstufe hinbaue. Und diese letzte Umwandlungsstufe ist dann eben jene Technologie, die wir als CAC entwickelt haben. Und das mal so als grober Überblick zu dem Thema E-Fuels, weil gerade man hört ja auch viel, ich sag mal, aus der Elektromobilitätsecke, ist da alles viel zu teuer und Strom viel zu selten. Ja, ist so, aber nicht, wenn ich den Vorteil eben nutze, dass ich woanders hingehe in der Stromproduktion und mir das den Zwischenstoff hier nach Deutschland hole, dann erreiche ich durchaus Produktionskosten, die dem Fossilen ähnlich sind.
Jetzt ist es aber genau meine Frage, du hast es selbst schon angebracht, weil mit Chile hatte ich auch mal gehört, habe mich damit aber, um ehrlich zu sein, nicht so intensiv auseinandergesetzt, nur wissend, dass Porsche wohl den Porsche Carrera Cup, glaube ich, damit vollumfänglich betreut, bedient sozusagen. Jetzt wird natürlich gerade an so einem Rennstreckenwochenende relativ viel Benzin rausgehauen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gemessen an dem, was wir dann auch verbrauchen, ja, eigentlich ein kleiner Spucktropfen sozusagen. Und für mich ist dann natürlich die Frage, und ich glaube, das ist auch die Frage, die viele umtreiben, die du eben gerade genannt hast, die vielleicht Befürworter der Elektromobilität dann sind, lässt sich das denn realistisch skalieren auf so ein Level? Und wir können das ja mal einsteigen mit dem, was ihr vielleicht auch in der World Superbike gerade anliefert an die Rennstrecke, was das so für eine Hausnummer ist, wie ihr da mit der Produktion umgeht. Und wenn die jetzt sagen würden, hey, so geil, das hat sich auch rumgesprochen bei Ducati, Kawasaki und Co. und die ganze World Superbike möchte jetzt mit Nordöl E-Fuels beliefert werden. Dirk, würdest du dann hier noch so entspannt da sitzen und lächeln oder wir haben vorhin schon rausgehört, vorstellen könntest du dir das wahrscheinlich sehr gut. Die Frage ist, ob die Leute, die du dann am Telefonhörer hast, so entspannt reagieren wie vor 4 Jahren der René vielleicht.
Genau. Also da sind zwei Dinge, die ich da noch mitmachen, noch ransagen möchte. Und die René, auch in, er ist ja wirklich charmant. Und immer, wenn man mit ihm redet, hört sich das an, dass alles ohne Probleme war. Der Weg, den René gegangen hat mit CRC, mit uns, der war steinig. Das kann man wirklich sagen. Wir sind, haben es probiert, gemeinsam auch Förderungen bekommen von der Bundesregierung, die wir wurden abgelehnt. Wir haben das Projekt Race to E-Fuels mit Toyota und René begangen, um mit allen Mythen aufzuhören, dass man halt permanent, wie René sagt, es ist gar nicht umsetzbar, es ist nur in kleinen Mengen da, es gibt keine großen Anlagen. Man, es gibt ja so viel, was wirklich erzählt worden ist, was wirklich nicht wahr war. Und wir wollten es aufzeigen, wir wollten der Bundesregierung zeigen, ey, das stimmt alles nicht. Es ist skalierbar, genau wie du so sagst. Es ist aufsetzbar. Und es gibt sogar schon eine Anlage in Deutschland, die kann 1 Million Liter, wenn sie jeden Tag arbeiten würde, produzieren pro Jahr. Und auch das werde ich sagen, das ist die kleinstmögliche Anlage. Es ist eine Demonstrationsanlage, ne? Das heißt so Demonstrant, und die kann 1 Million Liter produzieren. Und da ist vom Technologielevel fertig. Das heißt, du kannst es jederzeit groß skalieren, du kannst Millionen von Liter produzieren, wenn du die Anlage in groß baust. Und das war eins von den Sachen, die René und ich wirklich aufbrechen mussten mit diesen ganzen Vorurteilen. Und da haben wir Toyota gewonnen. Und als uns denn die Absage kam von der Bundesregierung, ne, weil sie halt, muss man teilweise auch sagen, und bitte verzeihen mir, wenn ich das so direkt sage, die war ideologisch geprägt, wollte halt keinen Verbrenner zulassen, die hat das halt einfach gesagt, nee, unterstützen wir nicht. Und dann hat halt CRC und Nordöl und Toyota gesagt, gut, dann machen wir alles auf eigene Kosten. Wir machen, zeigen anhand vom Nürburgring, wo du alleine 2.500 Liter nur für das Rennen benötigst, nochmal 2.500 Liter im Vortest und dann nochmal 1.000 Liter die weitere Tests, bevor du überhaupt anfängst, haben wir erstmal gezeigt, dass das alles möglich ist. Wir haben den Motor danach ausgebaut. Wir haben dann dementsprechend dann alle Ergebnisse dem Ministerium, also ein bisschen zur Verfügung gestellt, damit der genau nachher diesen Weg begleiten kann, den er begangen hat und wirklich für die Verbrenner gekämpft hat. Und selbst dabei mussten wir viele Hürden aufnehmen mit dem ADAC, mit dem Nürburgring, mit Total, die natürlich verschiedene Prioritäten gesetzt hatten. Ne? Klar, wenn dann so ein kleines Unternehmen kommt und sagt, ey, wir wollen da auch mit starten, dass dann nicht die großen Unternehmen sagen, juppie, ja, klar, oder dann auch der ADAC sagt, oh, ich habe mich jetzt gerade für E-Fahrzeuge stark gemacht, jetzt soll ich mich wieder für Verbrenner stark machen, das war auch nicht so einfach. Und als es dann hieß, nachdem wir die Genehmigung bekommen haben, ja, wir starten mitten beim 50-jährigen Jubiläum vom Nürburgring mit einem Japaner, das war auch überhaupt nicht angesagt, dann wollte man uns da auch schon wieder einen Stein zwischen die Beine werfen. Und es war viel Leid, viel Stress, und ich kann dir sagen, den Donnerstag vor dem 24-Stunden-Rennen haben wir den 24-Stunden-Dauerlauf-Test gemacht bei Toyota. den Mittwoch vom 24-Stunden-Rennen haben wir das Benzin an die Strecke gebracht. Und für uns war wirklich das erste, einzige Ziel, diese 2.500 Liter an die Strecke zu bringen, die Genehmigung zu bekommen. Das ist auch nicht so einfach in der AT-Klasse gewesen, vor Ort das befüllen zu können und in die erste Runde zu überleben. Und das kann ich mich heute noch daran erinnern, wie wir gezittert haben, dass der Motor nicht ausgeht beim Springen, weil darauf haben sie alle nur gewartet, E-Fuels, dass sie irgendwie versagen, der Motor springt nicht an, explodiert. Was auch immer ist ein Hindernis. Und als er dann gesagt hat, die erste Runde, wir haben sofort die Sektkorken knallen lassen und dann fährt das Auto weiter. Dann die zweite, dritte Runde, die erste Stunde, die zweite Stunde. Um knapp 19 Uhr waren wir von einmal Erster. Du glaubst mir gar nicht, wie ich da gesoffen habe. Ich kann gar nicht so viel fahren.
Also ich wollte gerade fragen, ich hoffe, ihr habt nicht bei jeder Folgerunde auch nochmal wieder 9 Sektknoten knallen lassen. Also das wird ja wild.
Ich weiß nicht, wie viel Sekt ich getrunken habe, aber ich habe nachher alles getrunken. Und aber auch da wiederum, da wurden wir dann, wollten dann einige uns auch dann live interviewen und dann wurde dann, ja, bloß nicht, dann heißt es ADAC, zeigt E-Fuels und so etwas. Das war im ersten Jahr echt hardcore, wo wir dagegen anarbeiten mussten. Und wir freuen uns riesig, dass der Herr Dr. Wissing die Arbeit von René Toyota, also damals war der Jörg Bettin von Toyota, auch der Federführende, dass die sich das angeguckt haben und dass dann der Wissing daraufhin einen Teil seiner Strategie darauf aufbauen konnte. Und wir begleiten ihn immer noch, wir schicken ihm immer noch Informationen dazu. Und das war wirklich schwierig. Und jetzt um deine Frage, das war die zweite Frage, das war jetzt die erste Frage noch vom anderen, war es schwierig, es war mega schwierig. Und ja, wir kriegen seitdem BMW gezeigt hat, dass es funktioniert, extrem viele Anfragen. Also ich kann mich gerade echt nicht retten vor Anfragen, ich kann gar nicht so viel bedienen, also produzieren. Alleine Nürburgring braucht 250.000 Liter das Wochenende, womit du eine Zahl hast. Dann kannst du sagen, also pro Stunde 100 Liter verbrauchen Liter. Dann wollen sie natürlich alle Tests machen, vormachen. Im Jahr sind das ungefähr, die du nur für diese Tourenmeisterschaft 1,5 Millionen Liter. BMW Motorradserie ist nicht ganz so hoch, aber das sind schon wirklich Mengen, die du dafür benötigst. Und wir kriegen jetzt wirklich aus Spanien, aus Italien die Anfragen. ESBK kannte ich gar nicht. Und WSBK, und da kriegen wir überall Anfragen, dass sie diesen auch gerne mit E-Fuels fahren
und
wollen.
Jetzt sind wir in diesem motorsportlichen Bereich, wo ihr quasi die Entwicklungsarbeit betrieben habt, ja grundsätzlich in einem Nischensektor. Ne? Du hast jetzt die 250.000 Liter angesprochen, die da über das Wochenende verbraucht werden, aber das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich habe mal geschaut, ich glaube, wir verbrauchen deutschlandweit ca. 17 Milliarden Liter Sprit pro Jahr im Verbrennerbereich, ne? Und wie muss man sich denn, also das ist jetzt gar keine Frage jetzt konkret an euch jetzt mit eurem Projekt, sondern ihr seid ja sehr tief drin in der Materie, ihr habt ja da auch einen Überblick, welche Zeithorizonte sind denn nötig, um quasi eine Breitentauglichkeit von solchen E-Fuels quasi zu gewährleisten. Ne? Das sind ja einmal die Produktionskapazitäten, René hat das angesprochen, es geht ja quasi um den Energiebedarf, der damit einhergeht. Das müsste ja theoretisch, egal wie man es dreht und wendet, eine gewisse Infrastruktur geschaffen werden, um Energie entweder in Form von Strom oder eben in Beispiel Methanol irgendwie zu transportieren. Und das ist ja auch eine Kostenfrage. Wo sind wir denn da, wenn wir mal so einen kurzen Ausblick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre machen? Wird unsere Zuhörerschaft, vor allem bei Motorrädern wichtig, in Kürze E-Fuels in Motorräder tanken? Wird das an der Apotheke gekauft oder wird es, weil es so teuer ist, auch in 10 Jahren? Oder wird es klassisch ganz normal an der Taftpistole an der Tankstelle verfügbar sein?
Es wird in Cannabis-Shops zu erwerben sein.
Auch nicht schlecht. Kann man gleich zweifach reinkaufen.
Nee, tatsächlich ist es so. Natürlich lässt sich so eine Infrastruktur nicht von heute auf morgen umbauen. Ne, unser Kraftstoff, du hast recht, die Zahl hätte ich noch als Quizfrage gestellt. Wie viel Benzin verbrauchen wir in Deutschland? 15 Millionen Tonnen, ca. 17 Milliarden Liter, korrekt. Das geht nicht von heute auf morgen. Auch die Raffinerien wurden nicht von heute auf morgen aufgebaut, um diese Produktionsmengen zu erzeugen. Das Wichtige dabei ist, wir müssen aber trotzdem sofort anfangen, weil wir wollen weg von dem fossilen CO2. Und da spielt es auch keine Rolle, ob es die erste Million an Litern ist oder ob es die erste großindustrielle Anlage ist, die vielleicht 50.000 Tonnen Benzin pro Jahr erzeugt. Auch das ist natürlich immer mit jeder Anlage kommen ein paar Tropfen hinzu. Es ist so. Der Bedarf lässt sich nicht von heute auf morgen mit dem Bau einer Anlage komplett wechseln. Das heißt, auch in 5 Jahren wird es aus meiner Sicht noch nicht flächendeckend E-Fuels an allen Tankstellen als zu 100% also ne, geben. Was sinnvoll ist, und zumindest aus meiner Sicht, Dirk, du kannst mich da gerne korrigieren, weil du arbeitest für ein Tankstellenunternehmen, ist, dass wir jeglichen Tropfen, den wir auch in ersten industriellen Anlagen erzeugen, durchaus in den Pool einfach einmischen sollten, um dort quasi Stück für Stück den Anteil den E-Anteil zu erhöhen und damit den fossilen CO2-Anteil im Abgas zu reduzieren. Weil damit helfen wir schneller, als wenn wir, ich sag mal, erst 25 Jahre nach irgendwo Elektroinfrastruktur ausbauen und Entwicklungsarbeit in Motoren leisten. Ich meine, das ist alles gut und wichtig. Wir brauchen auch immer beides, weil das Ziel ist, Klimawandel, weg von dem Fossilen zu kommen. Deswegen müssen wir auch beide Wege gehen, sowohl E-Fuel als auch Elektromobilität. Aber Fakt ist, das geht nicht über Nacht.
Und da kann ich halt wirklich zustimmen. Also wir gehen von unseren Planungen aus, wenn wir das sprechen und auch in die gesamte Industrie, wenn man sich auf den Kongressen ist, wenn wirklich die Europäische Kommission und auch die gesamten Europäer sich zusammentun und sagen, wir gehen den Weg von E-Fuels, brauchen wir ab Startschuss 7 Jahre, glaube ich, ne, um so eine Anlage zu bauen.
Schneller. Es geht schon schneller. Also jede Chemieanlage braucht circa 3 bis maximal 4 Jahre, dann ist die gebaut. Ne, von der ersten Idee über die gesamte Planung, gesamte Baustelle, gesamte Fertigung der ganzen Ausrüstung, auch des Installierens der gesamten Ausrüstung, das dauert so im Schnitt 3 bis 4 Jahre. Das ist schon so. Aber tatsächlich, Dirk, du sagst den wichtigen Punkt. Was hält uns denn da auf im Moment? Es ist ausschließlich dieses Irremachen der Gesellschaft und der Unternehmerschaft durch auch das zum Beispiel Verbrennerverbot ab 35, was ja glücklicherweise immer mehr anfängt zu wackeln, weil es ja kompletter Schwachsinn ist. Aber damit, ich sag mal, hält man auch Investoren ab, in solche Anlagen zu investieren, weil sie ja keine Planungssicherheit haben für ihr Investment. Von daher, wie gesagt, wenn unser Ziel tatsächlich ist, klimaneutral zu werden, dann brauchen wir beides. Auch diese Klarheit muss von der Politik ausgesprochen werden, auch in der Regulatorik umgesetzt werden, dass wir tatsächlich auch diese Technologieoffenheit, ist auch ein viel strapazierter Begriff, aber es ist so, wir brauchen das, um diese Klimaziele überhaupt annähernd erreichen zu können.
Und das ist halt ganz wichtig. Und das müsst ihr euch immer wieder sagen. Also wir, René und ich, haben das Vergnügen. Wir dürfen ja so ein bisschen durch die Welt reisen und den Leuten diese Technologie so beizubringen. Und es ist wirklich feststellbar eigentlich mehr, dass Europa, speziell Deutschland, so beschränkt ist und nicht beide Wege geht. René und ich waren vor 3 Wochen gerade in Japan. Die denken ganz anders. Wir haben sogar Arbeitsgruppen von der Regierung beauftragt an die OEMs, also sprich an die Motorenhersteller. Also ihr setzt euch jetzt zusammen und macht bitte mal eine Idee, wie wir E-Fuels am Start bringen können. Macht bitte euch Gedanken. Und geben Geld, Kommunikation aus und sagen, wir müssen möglichst breit denken. Wir müssen in Wasserstoff denken, wir müssen in Elektro denken, wir müssen in E-Fuels denken. Und die geben den Auftrag an die entsprechenden Unternehmen und sagen, so, ihr kümmert euch dran, wir bestimmen, dass ihr eine Arbeitsgruppe bildet. Und in dieser Arbeitsgruppe wird diskutiert und ihr sollt Ergebnisse. Und das ist in allen Ländern dieser Welt überall anders, bloß bei uns nicht. Und das ist das gerade, warum man immer wieder sagt, na, ihr in Deutschland, ihr müsst da in der Politik eine Planungssicherheit haben. Und das ist das, was René sagt, so eine Mini-Anlage, na, sagen wir 30 Millionen, kostet ungefähr 30 Millionen Liter, kostet ungefähr so gut, beim Daumen 100 bis 120 Millionen Euro, so gut, beim Daumen. Na, oder vielleicht mehr.
Weniger,
siehst du. Trotzdem, das muss erstmal jemand bringen. Und er sagt, okay, ehe ich das Geld jetzt auf die Straße schmeiße, das muss ich ja über 10, 15 Jahre dementsprechend abschreiben, brauche ich eine Planungssicherheit. Und diese Planungssicherheit, die geben die Politiker nicht. Wir haben jetzt gerade im Januar war ja die Future Fuels in Berlin, wo sich dann auch die Politiker dann eigentlich stellen sollen, Rede und Antwort. Und dann hörst du dann irgendwann solche Aussagen wie, liebe Unternehmer, ihr seid doch Unternehmer, riskiert was. Und sie sagen, ja, was heißt denn riskiert was? Ja, denkt an unsere Kinder. Ja, aber das, solche Aussagen, ne? Ihr seid doch Unternehmer, riskiert was. Aber die riskiert selber nichts. Die geben ja noch nicht mal eine Garantie. Noch nicht mal eine Garantie für 3 Jahre, noch nicht mal eine Garantie für ihre Legislaturperiode. Wo sie sagen, okay, die nächsten 4 Jahre könnt ihr darauf ziehen, wir unterstützen das. Selbst das machen sie nicht. Und dann kann ich jedem Unternehmer verstehen, der sagt, okay, wenn ihr noch nicht mal für eure Legislaturperiode sagt, ihr unterstützt diesen Weg, wie kann ich das dann auf 15 oder 20 Jahre machen? Das ist das Hauptproblem.
Also ich glaube, an der Stelle ist eins natürlich anzumerken, es würde uns wundern, wenn ihr zwei, die das mit erstellen, sozusagen nicht dieser Meinung dann auch wäre. Dass es natürlich hier auch alternative Ideen gibt, ist natürlich eh klar. Wichtig ist aber, und das finde ich an der Stelle festzuhalten, was Dirk und René auch sagen, ist, es ist hier kein Ausgrenzen oder sozusagen Fixieren auf eines, sondern verschiedene Optionen genau. Liegen auf dem Tisch. Die natürlich auch unterschiedliche Argumente ihren Weg finden. Ich möchte noch mal kurz den Weg zurückfinden zu unseren Zuhörenden hier, nämlich dann auch, weil das war ein Punkt, den hattet ihr davor noch angesprochen, bei dem Thema Tankstellen. René, du hast gesagt, hey, da muss natürlich auch logistisch so ein bisschen was passieren. Zwei Fragen dort, die dann sehr praktische Anwendung finden. Die erste Frage, wenn es jetzt dann irgendwie so ein Mischkonzept gibt, das heißt, es gibt schon Tankstellen, die haben E-Fuels, andere Tankstellen, die haben das nicht, muss man sich dort dann eigentlich Sorgen machen, wenn man dann jetzt gerade klassisch fossilen Brennstoff getankt hat und dann kommen E-Fuels rein? Und die zweite Frage ist, weil darum geht's immer am Ende des Tages, nämlich ums Geld. Wir wissen alle, dass natürlich die fossilen Brennstoffe in den letzten Jahren immer nur einen Weg kannten und der war preislich nach oben. Und aufgrund dessen, dass es natürlich eine begrenzte Ressource ist, ist es schwer vorstellbar, dass es nochmal eine andere Richtung annimmt. Und da kommt natürlich aber das Thema E-Fuels ins Spiel. Das heißt, wenn ihr jetzt an ein Traumszenario denkt, wo ihr sagt, hey, ihr hättet auch die Kapazitäten, das in größeren Mengen darzustellen, ist denn vorstellbar, dass bei dem Komplettumstieg auf E-Fuels die Preise wieder irgendwie zurückgehen, wie es Autonation Deutschland in den 50er, 60er, 70er Jahren irgendwie kann?
Also ja, eine super Frage. Also gerade die erste ist mir besonders wichtig und ich habe es noch nicht erwähnt, was das Thema Qualität, Nutzbarkeit, Unterschiede anbelangt. Der Motivator auch in der Entwicklung unserer Technologie war, dass das Benzin, was dort am Ende herauskommt, der Norm entspricht. Wir haben ja alles normiert in Deutschland und in Europa, auch die verschiedenen Kraftstoffe. Mhm. Und da gibt es gerade für ein Benzin gibt's eine Norm in EN228. Die schreibt vor, welche Eigenschaften das Benzin haben soll. Und genau diese Eigenschaften erreicht unser Benzin. Das war unser, Motivationsweg, auch den wir gehen wollten. Wir wollten keinen neuen Kraftstoff entwickeln und so sollte das auch verstanden werden. Auch E-Fuels im Allgemeinen soll keine weitere Alternative bieten, sondern sie soll im Prinzip das, was bisher fossil erzeugt wird, durch Erneuerbares ersetzen. Mit denselben Eigenschaften, mit denselben Verbrennungseigenschaften. Auch das Benzin von seiner chemischen Zusammensetzung, von der Art der Moleküle, von dem Namen der Moleküle, ist am Ende fast dasselbe. Das heißt, man merkt keinen Unterschied. Also man riecht ihn nicht, man schmeckt ihn nicht, man hört ihn nicht, man spürt ihn nicht. Das ist die Motivation auch in der Entwicklung der Technologien gewesen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, gerade an die Zuhörer, weil das ist auch das, was bei E10 bei der Einführung so schlecht lief, ne? Dass man es mal vielen Leuten Angst gemacht hat, Einführung. Und das, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass wenn die Leute draußen an den Tankstellen auf einmal lesen, hier steckt E-Fuel drin, dass sie Angst bekommen, wie beim E10, weil die ist unbegründet. Also gerade, ich kann vorrangig natürlich für unsere Technologie als CAC Engineering, die CAC Metafuel Technologie im Übrigen heißt sie, sprechen, dass das Produkt, was am Ende entsteht, der Norm entspricht. Und das soll sie auch. Das heißt, es darf genutzt werden, kann genutzt werden und die Motoren merken nichts. Also das ist das Thema quasi Einführung und an der Zapfsäule und Angst.
Und
Dirk, bitte ganz kurz.
Genau. Und ist auch noch drop-in-fähig, nennt man das ja. Das ist das, was du ja, will ich nochmal ergänzen. Das ist ja das, was der sagt, es ist eine Norm. Das heißt, wenn wir jetzt die ersten Tankstellen einführen in München und du fährst jetzt von München nach Hamburg und bist mit E-Fuels gestartet und in Hamburg würde es jetzt keine E-Fuels-Tankstelle geben. Also scheißegal, machst du dein Benzin wieder rein und dann vermischt sich das und wenn du wieder in München bist, tankst du wieder E-Fuels. Das macht nichts, weil wir eine Norm haben. Das ist das, was René gerade gesagt hat. Es ist drop-in-fähig, es passiert nichts. Es ist überhaupt kein Problem, die gesamte Infrastruktur zu nutzen. Dein Motor, wie er ist, brauchst du nicht anfassen, nichts noch irgendwie auswechseln, das oder jenes machen. Du musst kannst weiterfahren wie bisher. Das ist das Charmante.
Und jetzt pinke, pinke.
Genau, das Wichtigste zum Schluss. Ja, natürlich ist es so, dass der Herstellungsweg von synthetischen Kraftstoffen erstmal von Haus aus etwas komplizierter erscheint, als es mit dem Fossilen ist. Ne, das Rohöl wird ja quasi nur ausgekocht und destilliert. Also jetzt mal vereinfacht gesprochen. Die synthetischen Prozesse sind natürlich so, dass dort einzelne chemische Reaktionen in Abfolge stattfinden, die dann das Produkt erzeugen. Hauptkostentreiber des Produktes ist aber der Strom. Das heißt, je nachdem, wo ich den Strom gewinne, zu welchem Preis ich den gewinne, das dominiert mir zu 80% auch den Preis des Produktes. Und wenn ich jetzt eben den Vorteil ziehe von Regionen, wo ich sehr optimale Verhältnisse in der Stromausbeute habe und auch Stromkosten habe, die sind wir weit unter den Deutschen liege, dann komme ich, wenn ich den Prozess durchkalkuliere, auf Herstellungskosten, die erstmal mit dem Fossilen ähnlich sind. Und jetzt wissen wir ja, an der Tankstelle, das, was wir bezahlen, ist ja bei Weitem nicht das, was was der Herstellungspreis ist. Ne, da kommen ja noch viel Steuern obendrauf, die ganzen Abgaben ringsherum. Und dort ist natürlich auch aus unserer Sicht zumindest die Politik auch gefordert, mal darüber nachzudenken. Und es tut sie ja auch tatsächlich schon, darf man mal positiv zugestehen, das Thema Energiesteuer. Wenn ich so einen erneuerbaren Kraftstoff habe, warum muss ich den genau mit derselben Energiesteuer beaufschlagen wie den fossilen? Das kann ich doch belohnen, dass das jetzt was Erneuerbares ist. Und das heißt, im Endeffekt, ich kann dir heute einen Preis sagen, für den du, es gibt auch genügend Regularien, aber wie man auch den Preis reduzieren kann. Es wird aber, denke ich mal, auch den Podcast hier sprengen, was THG-Quoten und Zertifikate und Tickets anbelangt. Fakt ist, das Produkt Stand heute, wo wir noch keine, Economy of Scale-Effekte haben durch ganz große, ganz viele Anlagen auf der Welt, ist teurer als das Fossile heute, wird auch heute schon reduziert auf tatsächlich den Preis des Fossilen, den wir heute an der Tankstelle haben, durch diese politischen Anreize, diese Treibhausgasminderungsquoten, Einsparpotenzial, wie auch immer, heißt so ähnlich. Wo ich mir quasi durch die Einsparung fossilen CO2s da über einen Hebel was zurechnen kann. Und zukünftig wird es so sein, dass wenn sich die ganze Prozesskette etabliert, dieses globale Miteinander dann auch funktioniert, weil darauf läuft es hinaus. Heute sind wir von Erdölimporten abhängig. Wir werden in Zukunft definitiv auch von anderen Formen Energieimports abhängig sein, weil Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten niemals energieunabhängig sein können. Wir verwechseln da sehr gerne in unserer öffentlichen Berichterstattung die Stromproduktion, die schon 50% fossil ist, aber die berücksichtigt nicht den gesamten Strom oder Energie, nicht nur Strom, sondern Energie, Wärme und Industriebedarf Deutschlands, und dort sind wir noch bei Weitem nicht bei 50% erneuerbaren. Das heißt, wir müssen auch über die nächsten Jahrzehnte Energien importieren. Geht nicht anders, Punkt. Und dort wird es dann so sein, wenn sich das alles etabliert, die ganzen Mechanismen zum Tragen kommen, die Beziehungen sich etabliert haben, dass wir auch zukünftig langfristig Benzin jetzt wieder konkret herstellen können zu Produktionskosten von unter einem Euro. Und je nachdem, wie ich dann wie ich den beaufschlage, mit welchen Steuern auch immer, komme ich vielleicht annähernd an irgendwelche Szenarien der 50er Jahre zurück, wobei ich das nicht weiß, weil ich da noch nicht gelebt habe. aber es ist so, heute teuer, morgen definitiv nicht mehr teuer.
Das war eine.
Das ist
Entschuldige,
Dirk. Ganz wichtig. Das ist ja nochmal eingegangen. Das ist halt ganz wichtig, wenn du das mitnehmen kannst, aber das nochmal die entsprechenden Zuhörer hören, dass wir halt den Zielpreis um Produktionspreis um 1 Euro haben. Das ist das, was wir für Benzin ja haben. Das ist halt wichtig. Nicht immer das, wie ihr schon so leicht gesagt habt, Apothekenpreis um 1 Euro. Und das ist wirklich von der Regierung abhängig. Und das sehen wir gerade aktuell, wie wichtig dieses Thema, René auch schon gesagt hat, Regierung, haben wir wieder, wenn wir auf den Diesel zurückkommen, ist ja die CETE BIPSCH V geändert worden, wo der die DIN 1549 die XTL-Kraftstoffe GTL und HVO zulassen. Die beiden Produkte, die schon voll synthetisch sind, wo es schon eine Entwicklungsstufe weit gibt, wo es große Anlage ist, da reden wir von 8,5 Cent bis 10,5 Cent Aufpreis auf ein Dieselprodukt. Wir waren mit HVO Anfang des Jahres sogar 5 Cent günstiger als Diesel. 5 Cent günstiger. So, und jetzt war ja, als das zugelassen worden ist, die XTL, also HVO, vor 2 Wochen, da wurde ja Herr Dr. Wissing denn in Berlin auch gefragt, wie sieht's denn jetzt aus? CO2-Steuer muss ja eigentlich wegfallen. Und wie sieht es dann aus? Wird es genauso subventioniert wie E-Fahrzeuge? Ist ja auch neutral. Und da hat er nur lapidar gesagt, ja, ich muss mit meinem Freund Lindner nochmal sprechen, wie wir darüber reden. Wenn wir Verbrenner auch genauso unterstützen wie E-Fahrzeuge, dann fehlen uns ja Milliarden an Steuergelder.
Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Genauso spannend, aber natürlich, René, du hast es eben einmal kurz angesprochen, bleibt dann natürlich auch, wenn wir über Energiepreise sprechen, wo kommt der Strom her? Weil klar ist, sicherlich gibt es den irgendwo weiter günstiger, wenn natürlich aber die E-Fuels erzeugt wird aus Kohlekraftwerken in Asien, dann ist natürlich auch dem Klima damit nicht geholfen. Das ist sicherlich eines der großen Fragezeichen, die wir haben, die wir in diesem Podcast aber nicht mehr lösen können werden, weil wir sind schon über einer Stunde, glaube ich, in der Aufnahmezeit drin. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, hier die Eindrücke zu bekommen, der Frage, warum Toprak jetzt tatsächlich den ersten Platz belegen konnte oder ganz vorne zumindest jetzt auch dauerhaft mitfährt, der konnten wir nicht abschließend auf den Grund geben. Da gibt es so ein paar additive Geheimnisse, das habe ich schon rausgehört. Vielleicht war es auch ein bisschen fahrerisches Können oder die Gesamtkomposition aus so ganz vielen Themen. Mega, mega spannend. Wenn ihr da draußen natürlich auch nochmal Fragen habt, Anmerkungen dazu, dann schreibt uns wie immer gerne an info@gasgeflüster.de. Lasst es uns wissen. Spannendes Thema, was die nächsten 10, 20, 30 Jahre bringen werden. Ich glaube, das ist offen wie nie. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen, Anreize. Ich finde es auf jeden Fall super spannend, dann auch zu hören, wie René und Dirk hier sich zusammengesetzt haben, auf jeden Fall schon mal Unmögliches möglich gemacht haben. Ganz offensichtlich, dass sich dann auch im Hochleistungsmotorsport durchsetzt. Das kann ein Pfad von vielen sein. Der Michel hat jetzt ein paar Mal hier schon Luft geholt und will, glaube ich, auch noch mal was einwerfen. Michel, bevor ich dich jetzt hier mal wieder außen vor lasse, bitteschön.
Nee, ich will tatsächlich noch einen abschließenden Vermerk zu dieser ganzen Geschichte mitnennen, denn wir waren jetzt natürlich in unserer Folge sehr verbrennerlastig und haben ja tatsächlich alle anderen Alternativen, die die Mobilität angehen, außen vor gelassen. Wir haben aber dazu ja schon 2 sehr spannende Folgen gemacht, die Episode 66 und 67, wo es eben tatsächlich um den Mobilitätswandel und die Mobilität in Deutschland in Gänze geht. Das ist vielleicht hier an der Stelle noch eine Empfehlung zum Schluss hinterher. Da kann man sich nochmal eine weitere Sichtweise auf die Dinge mit dazu nehmen. Und jetzt bin ich aber tatsächlich dann am Ende und danke natürlich recht herzlich dem Dirk und dem René, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns im Podcast und am Stammtisch Platz zu nehmen und eben die Geschichte zur Entstehung oder beziehungsweise zur Förderung und zur Entwicklung der E-Fuels im Rahmen des BMW-Engagements zu erzählen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich natürlich vielleicht auch schon auf den ersten Versuch. Vielleicht kriegt man ja von Dirk das ein oder andere Literchen als Testexemplar mal zugesandt. Also mein Tank fasst 17 Liter für die R1. Das wäre doch mal eine schöne Geschichte, das Ding mit E-Fuels laufen zu lassen. Das wird mich jetzt am Schluss noch freuen.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ganz ehrlich, das verspreche ich euch. Ihr kriegt was und ihr müsst mir nur die Adresse schicken, wohin ich das schicken soll, wenn ich dafür die Bilder kriege und wenn wir dafür ein schönes Selfies machen. Kriegt ihr auf jeden Fall einen schönen Schritt. Das kann ich euch garantiert so sagen. Und ich glaube auch, das möchte ich nochmal da sagen, die BMW-Leute, das sind wirklich coole Leute. Falls ihr da mal irgendwann die Möglichkeit habt oder Lust dazu habt, ich kann mal den Kontakt herstellen. Wie du schon gesagt hast, die Kombination war es. Und der Toprak, ganz ehrlich, eine Vollmaschine. Das ist eine Vollmaschine. Und der ist so verrückt und aber auch die, wenn ihr da mit den Thomas von Westberg, den Fabio und den Uwe Geier, das ist halt ein geiles Team. Und wie gesagt, die Kombination von allen, es ist, ohne die wäre es nie gegangen und auch ohne diesen Mut wäre es nie gegangen. Und das ist ziemlich cool. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht nochmal ein-, zweimal vielleicht nochmal hinfahrt, nochmal hinguckt. In 2 Wochen ist Assen. Da wollen wir wieder gewinnen. Zurzeit ist Toprak 4 an der Weltrangliste. Ziel ist natürlich Weltmeister.
Grüße gehen raus an das ganze Team und wir drücken natürlich die Daumen. Wenn es die Weltmeisterschaft ein bisschen aufwirbelt, dann ist das immer eine gute Sache. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure Kompetenz, die uns auf verschiedenen Ebenen gleich abgeholt hat. Alles, alles Gute für euch auf jeden Fall. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, sendet sie uns gerne zu. Danke, danke und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
Ciao.
Alles Gute, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn, von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab, gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.